Spätestens nach der Atomkatastrophe von Fukushima und dem Teilausstieg Deutschlands aus der Atomenergie ist die Diskussion um die Energiewende eines der viel diskutiertesten Themen in weiten Teilen der Bevölkerung. In diesen Tagen wird die Nord Stream Pipeline ans deutsche Festlandnetz angeschlossen und die Umbrüche in Nordafrika lassen Solar-Großinvestoren spekulieren, wie die neuen Machthaber der Region zu Projekten wie Desertec stehen. Euer Fokus ist aber ein anderer Energieträger. Wie seht ihr diese neue Dynamik um die Diskussion mit der Energiewende?
Ja, also wir haben ganz klar einen wichtigen Ansatz sozusagen. Unsere Sorge ist, unser Anliegen ist, dass halt die Energiewende wirklich nachhaltig gestaltet wird und dass sie demokratisch verläuft. Für uns ist es nicht, reicht es nicht allein. Also wir stehen so Großprojekten wie Desertec relativ kritisch gegenüber und wir setzen auf dezentrale, lokal angepasste Energieversorgung in Bürgerhand. Das ist letztendlich das, wofür wir stehen. Und unser Fokus dabei ist letztendlich auch, dass jetzt nicht massiv weiter in Kohle investiert wird und dass wir einen schnellstmöglichen Ausstieg aus der Kohle bekommen. Und dort konzentrieren wir uns auf die Braunkohle, weil Deutschland als größter oder als weltweit größter Braunkohleproduzent halt dort Spitze ist und Braunkohle eigentlich auch der dreckigste Energieträger. Und als Klimabewegung konzentrieren wir uns halt da jetzt auf das größte Übel sozusagen. Das sind so unsere Positionen.
Um auf die Aktionen, die angekündigt sind, kurz einzugehen. Es wird hier unter anderem von einer Mahnwache an einem ehemaligen Ort, Tanek, ist dort angemeldet, vom Dienstag 30.08. bis Donnerstag 1.09. Ein ehemaliger Ort. Für uns in Südwesten, hier in Südbaden, ist das ein relativ ungewöhnlicher Begriff. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also man muss sich das so vorstellen, dass hier ganz viel, also insgesamt im Rheinischen Braunkohlerevier wurden bis zu mindestens 30.000 Leute umgesiedelt. Die sind auch nicht alle freiwillig gegangen, sondern teilweise auch mit Zwang. Die werden zwar entschädigt, aber es ist trotzdem für die Leute ein starker Verlust und dort werden halt Orte mit, also komplett vom Friedhof über die alten Schlösser oder man weiß nicht was, das wird alles weggemacht. Und das sind unwiederbringliche Kulturschätze, die dort verloren gehen, aber noch schlimmer wiegt fast also auch die ökologische Zerstörung. Also einerseits die CO2-Emissionen, die gigantisch sind. Also das Rheinische Braunkohlenrevier ist die größte CO2-Quelle Europas. Und gleichzeitig hat man eben halt auch lokale Zerstörungen. Also hier zum Beispiel der Hambacher Forst, ein ehemals 4.500 Hektar großer Wald, von dem jetzt nur noch 1.000 Hektar stehen, wird zerstört. Die letzten 1.000 Hektar sollen auch gefällt werden. Oder Feinstaubbelastungen, die bis in den Raum Köln gehen. Und Grundwasserabsenkungen, die Auswirkungen von diesem gigantischen Projekt, also das Rheinische Braunkohlenrevier, gehen bis in die Niederlande. Also dort haben die Probleme mit dem Grundwasser, weil hier in großer Tiefe das Grundwasser abgepumpt wird, damit die Tagebauer nicht volllaufen. Also es ist halt eine sehr komplexe Angelegenheit. Aber wenn man es runterbrechen will, einfach gesagt, gigantische CO2-Emissionen und Totalzerstörung von Landschaften.
Ihr versucht jetzt aktionsmäßig auch mit den umliegenden Dörfern in Kontakt zu kommen, die ja auch die direkt Betroffenen von diesem Tagebauch sind. Es gibt da zum einen eine Fahrradtour, um so die Besichtigung des Tagebaureviers eben für auch Leute, die aus Südbaden zum Beispiel kommen, den Einblick zu geben, wie das wirklich aussieht. Es gibt aber auch einen Feldgottesdienst in der Gemeinde Buhr am Gedenk- und Ruheplatz. Also für uns als Radio Dreieckland, das ist eine antiklerikale Organisation mit einem antiklerikalen Selbstverständnis, ist es etwas seltsame Aktion. Grenzt ihr da eigentlich auch andere Leute aus, die vielleicht in andere Religionen sind? Findet dieser Feldgottesdienst auf dem Camp statt?
Nee, das findet nicht auf dem Camp statt. Und wir haben auch nichts gegen engagierte humanistische Atheisten. Ich glaube, von denen gibt es hier auch viele. Gleichzeitig sagen wir aber auch, alle, die halt, sagen mal, also wir streben ein breites Bürgerbündnis an. Und dort sind eben halt kritische Christinnen eben halt vor Ort auch ein wichtiger Faktor, die uns hier unterstützen. Und da sind wir ganz klar. Also wir müssen hier eine breite Bündnisarbeit machen. Und wir arbeiten halt aber trotzdem auch für uns aus. Also das sind für uns auch emanzipatorische Leute oder wirklich progressiv gestimmte Leute. Und wir freuen uns einfach auch darauf, dass sie uns so unterstützen. Oder wir wissen auch, dass wir langfristig mit den Menschen zusammen hier was erreichen wollen. Und das können wir, und das, dem tragen wir sozusagen mit Rechnung. Das war eben halt auch ein Vorschlag sozusagen von Ihnen. Und sie sind eben halt auch offen für andere Sachen.
Die Und eine andere Aktionsform, die nicht direkt vom Clamp ausgeht, aber mit der ihr euch
Ja.
solidarisiert, ist die Grube-Gräbt-Kampagne.
Ja.
Davon habe ich heute zum ersten Mal gelesen, habe mich sehr darüber
Ja.
gefreut. Das Grüne Blatt, also das www.grünes-blatt.de, hat auch einen Artikel über Aktionsmöglichkeiten im rheinischen Braunkohlerevier, so die Blockade der Kohlebahn, vorgeschlagen. Das hört sich so ein bisschen nach Castor 2.0-Protesten an, so
Ja.
Aktivisten auf die Gleise. Seht ihr euch in dieser Tradition?
Ja, auf jeden Fall. Also sagen wir mal, jetzt direkt, das ist nicht eine direkte Aktion des Klimacamps, aber sagen wir mal, es treffen sich und assoziieren sich hier die Leute und organisieren sich selbst halt und das wird eben halt auch, also und das Schöne daran ist irgendwie, also das Ziel dieser Leute ist eben halt, das Wissen aus der Anti-AKW-Bewegung sozusagen in die noch junge Anti-Braunkohle-Bewegung zu transferieren und eben halt auch das Bewusstsein dafür zu stärken, dass es eben hier mit direkten Aktionsmöglichkeiten vielfältigste, ja, also mit direkten Aktionen vielfältigste Ansatzmöglichkeiten gibt, um hier Druck aufzubauen und Widerstand praktisch werden zu lassen. Und das, wenn sich das mal rumspricht, dass hier mit guten Aktionen eben halt was bewegt werden kann, hoffen wir eben halt auch, dass wir so halt die Bewegungen weiter stärken können und dass eben halt auch mehr Leute, die sich fürs Klima oder für eine wirkliche Energiewende einsetzen, hier mit uns also in Aktion treten werden.
Die inhaltliche Ausrichtung des Klimacamps ist sehr breit angelegt. Also es geht über
Ja.
Banken, Emissionshandel, Solidarhöfe, gemeinsame Landwirtschaft, Aktivismus und Trauma, Rote Hilfe, Klimaflüchtlinge. Es ist sehr breit. Wie habt ihr denn eure Referentin ausgesucht? Was war so euer Ziel, auf das ihr dann mit diesem breiten Ding hinarbeitet, genau?
Also unser Ziel war es eben halt wirklich alle Aspekte von sozialer Bewegung sozusagen abzudecken, von praktischem Widerstand, Sachen im Alltag irgendwie, aber auch internationale Aspekte. Und der internationale Aspekt ist uns eben halt auch sehr wichtig, weil wir uns eben halt auch internationales Klimacamp nennen und eben halt auch Gäste aus dem globalen Süden haben, unter anderem aus Bangladesch, Aserbaidschan und Kolumbien. Und wir, also sagen mal, einerseits greifen wir irgendwie halt, also das Klimacamp jetzt ist ja, findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern die Teile der Leute organisieren schon seit fast 2 Jahren auf diese Bewegung hin und haben auch letztes Jahr schon kleine Klimacamps veranstaltet und die letztes Jahr gab es auch die Grube-Gräbt-Aktion und wir haben halt einfach sozusagen aus dem Erfahrungsschatz sozusagen der letzten Camps unsere Erfahrungen mitgenommen und gleichzeitig eben halt auch nochmal natürlich breit gestreut gefragt, wer irgendwie was gut findet und gleichzeitig kommen auch ganz viele Leute auf uns zu und sagen, ja, wir wollen was machen und natürlich wollen wir auch Raum für Selbstorganisation bieten und dass die Leute eben halt, ja genau, dass sie auch einen Raum haben, irgendwie, um ihre selbstorganisierten Workshops stattfinden zu lassen.
Okay, dann zum Abschluss des Camps vielleicht noch ein paar technische Geschichten. Wie sind die Kosten des Camps? Kann man auch kommen, ohne sich jetzt vorher angemeldet zu haben, wenn jetzt Leute das gerade erst gehört haben von uns praktisch? Wie sieht das aus?
Ja, also natürlich könnt ihr kommen, wenn ihr nicht angemeldet seid. Das ist halt einfach nur um so ein bisschen, das erleichtert uns ist natürlich im Vorfeld und die Kosten sind Richtwert 10 € pro Tag und Teilnehmerin und davon gehen 7 € direkt an die Focus Les Sabots. Es ist vegane, ökologische Vollverpflegung und 3 € für Camp, Miete, Infrastruktur und so weiter und so fort. Wenn Menschen aber nicht so viel Geld haben, soll das kein Teilnehmungshindernis sein sozusagen, sondern das ist auch möglich, dann trotzdem zu kommen. Und ja, kommt einfach vorbei, sagt es weiter, werdet aktiv. Das ist unser Ziel und darauf freuen wir uns.